Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Klingt gleich alles nach großem Kino, wenn so eine Musik ertönt. Herzlich willkommen im Kompressor-Podcast. Massimo Maio ist hier. Und das ist Filmmusik von Ennio Morricone natürlich, aus dem Film Giù la testa, Teufelsmelodie auf Deutsch. Ist fast 50 Jahre her, dass Morricone diese Musik komponiert hat. Schon damals ein Star mit seiner Mischung aus gängigsten, fast poppigen Melodien und großer avantgardistischer Filmmusikkunst. Seitdem hat er über 500 Filme vertont. 2007 hat Morricone auch den Ehren-Oscar bekommen für sein Lebenswerk. Vor 4 Jahren dann den Oscar für die Filmmusik zu Tarantinos The Hateful Eight. Und Morricone hat es geschafft, dass manche Regisseure ganze Szenen in ihre Filme eingebaut haben, in denen eigentlich nichts anderes passiert, als dass da eben Morricones Musik läuft. Spielen wir das Lied vom Tod, ist wahrscheinlich bekanntestes Beispiel. Jetzt ist Morricone gestorben im Alter von 91 Jahren und ich habe mit dem Journalisten, Musiker und Fachmann für Filmmusik Matthias Keller darüber gesprochen, was Morricone denn der Filmwelt gegeben hat, was ihn denn zur Ausnahmeerscheinung gemacht hat.
Also ich habe ihn mal irgendwann den Meister der Kürzel genannt. Es gibt ja kaum einen Komponisten, der derart prägnante, einprägsame Themen geliefert hat wie Morricone. Also wenn Sie an diesen Kojotenruf denken aus den glorreichen aus den glorreichen Halunken oder an das Mundharmonika-Thema, um nur zwei zu nennen. Und er war ein Komponist, der die komplette Bandbreite von Musik allgemein beherrschte. Das heißt, er hat ja unglaublich viel auch in der Unterhaltungsmusik gemacht, vor seiner Filmmusik und für Milva und solche Leute geschrieben. Also das heißt, dass das Pop-Musikelement ist eigentlich immer bei ihm mit dabei. Auch dieses Querstellen von Orchesterklang und Drumset und E-Bass, also diese Elemente, was ja sonst kaum bei Komponisten vorkommt. Und er hat eben auch dritte Standbein sozusagen die Avantgarde ein Stück weit mit reingebracht. Es gibt also Sachen wie die Untouchables zum Beispiel, wo sie Stellen finden, die also sehr nach Avantgarde klingen und eigentlich gar nicht nach der gewohnten Filmmusik.
Zentral bei ihm war ja auch, dass er eigentlich nie Hintergrundmusik geschrieben hat, sondern Musik war für ihn zentraler Bestandteil, war Teil des Films. Kann man denn sagen, wie er die dramaturgische Filmsprache auch geprägt hat mit seiner Arbeit?
Ja, also er ist für mich überhaupt eigentlich gar kein Filmkomponist, sondern eher Melodramatiker. Also das sagt etwas aus über das Wechselspiel von Musik und Bild. Und man hat bei vielen seiner Filme ja den Eindruck, dass die Handlung irgendwo fast stillstehen muss, damit sich seine Musik aussingen darf. Oder eben die Bilder so inszeniert sind, Sie hatten ein Lied vom Tod erwähnt, glaube ich, wenn man da an diese Szenen denkt, gleich nach der Eröffnung, nach den vielen Geräuschen, wo ja gar keine Musik spielt, die Fliege, das Wasserleck, der Telegraph, da wurde das Ohr erstmal sensibilisiert und dann kommt die Mundharmonika und dann kommt kurz danach, als Jill ankommt am Bahnhof, kommt die große sinfonische Musik und die Kamera schwenkt und die muss nochmal schwenken und noch ein bisschen Landschaft, weil die Musik noch nicht fertig ist.
Ein ganz spannendes Beispiel ist da ja auch der Film Die Legende vom Ozeanpianisten von 1998 von Giuseppe Tornatore. Das ist ein Film über das Leben eines Ausnahmepianisten.
Ja.
Und 1, 2, 3.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film und wir hören die Musik, die Ennio Morricone da mitgeschrieben hat, die wird quasi zur Hauptrolle. Ist das so ein Film, der ihm besonders am Herzen lag vielleicht, weil er da den Melodramatiker so richtig ausleben konnte?
Absolut, weil es gibt ja diverse Sujets, wo Morricone eigentlich ein Instrument in der Handlung bedient. Also wir haben jetzt schon mehrfach die Mundharmonika genannt. Das ist vielleicht das erste Beispiel gewesen. Dann ein ganz berühmtes Beispiel ist eben Gabriels Oboe. So hieß ja dann das Stück auch aus dem Film The Mission oder Mission, wie der hier hieß, mit Jeremy Irons, der als Jesuitenpater zu den Guarani-Indianern zieht und die missioniert, aber eben nicht mit Gewehren oder so, sondern eben auf friedliche Weise eine Oboe nimmt, sich dort in den Busch setzt und die Oboe spielen lässt. Das heißt, das ist natürlich eine Steilvorlage für den Komponisten gewesen, der einfach für dieses Instrument im Bild jetzt eine tolle Melodie schreiben konnte.
Sie kannten Morricone ja auch persönlich. Sie waren über Jahrzehnte beruflich und freundschaftlich verbunden. Was kann man denn über ihn als Person sagen? Viele Leute haben ihn ja als eher abweisend und fast autistisch wahrgenommen.
Ja, diese Wahrnehmung ist mir durchaus bewusst. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, er stand sich selber ein bisschen im Wege mit dieser äußeren Haltung. Wer ihn einmal kennengelernt hatte oder wie wir gerne sagen geknackt hatte, der erlebte ihn als komplett andere Menschen, als einen total warmherzigen und unglaublich gebildeten Menschen. Und also ich habe Dinge erlebt, wie wir hier in München, wir haben ja hier das erste Filmkonzert gemacht, wo er selber in Deutschland seine Musik dirigierte 2004, und dann sind wir essen gegangen irgendwie in den Tagen, und ich habe natürlich 2, 3 Bekannte ihm vorgestellt, und die waren regelrecht ja eingeschüchtert, also von diesem strengen Blick, den er auch immer hatte. Aber wie gesagt, wenn man ihn erlebte und mit ihm einfach warm geworden war, dann war das eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Und das sein Hauptproblem, glaube ich, war, dass er nur Italienisch sprach. Er hat zwar, glaube ich, ganz gut Englisch verstanden, aber Italienisch war seine Sprache, und er hat es immer bedauert, hat er mir oft gesagt, er beneidet uns, dass wir so viele Sprachen sprechen. Meine Frau, die uns erst gedolmetscht hat, dann habe ich wegen ihm Italienisch angefangen zu lernen. Natürlich, weil es klingelte irgendwann das Telefon, ich war allein zu Hause und konnte ihm nicht direkt parieren, das geht natürlich nicht. Und dann am Schluss war es so, wir haben wunderbar miteinander kommunizieren können.
Außerdem heute im Kompressor-Podcast ein Gespräch über die Zeichentrick-Ambitionen der Nazis. Goebbels wollte tatsächlich ein großes deutsches Trickfilm-Imperium aufbauen, und er wollte Walt Disney Konkurrenz machen. Wie dieses Vorhaben klaglos gescheitert ist, das hören Sie in der zweiten Folge Kompressor-Podcast heute.